Dresden in echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. So, jetzt geht's auch wirklich los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dresden in echt mit Magnus Hecht und heute mit Tom Herold.
Ja,
herzlich
hallo.
Willkommen.
Hallo.
Lieber Tom, wir sitzen hier aus dem Grund, dass ich einen Podcast mache mit interessanten Leuten, die keine Prominenten sind oder so ähnlich. Und ich muss dir sagen, ich habe dich das erste Mal kennengelernt über eins deiner Werke. Da war in der Galerie Adam noch auf der Luisenstraße hinten. Erinnerst du dich daran? In der alten Post gab es mal so eine Galerie unten drin.
Auf welcher Straße?
Auf der Luisenstraße hinten. Und da gibt's so ein Gebäude, wo so die alte Post drinne war. Und da unten im Erdgeschoss war so ein Ladengeschäft, die hieß mal Galerie Adam, neben der Talstraße. Und da war eine Schreibmaschine, wo auf den Knöpfen sozusagen keine Buchstaben waren, sondern so Federn oder so Kleinigkeiten, die man so gefunden hatte. Weißt du, konnte man sozusagen nicht schreiben, aber man konnte träumen.
Das war nicht von mir, du.
Ach, das war gar nicht von dir. Ah, jedenfalls, das fand ich toll und irgendwie hattest du was damit zu tun.
Ich hatte aber hier was mit einer Schreibmaschine stehen gehabt.
Ah, okay.
Ich meine, als ich hier ins Haus eigentlich so intensiver reinkam, hatte ich eine Ausstellung komplett und da habe ich viele ich war beim Todi im Ostkongo und da habe ich einige Installationen hier stehen gehabt und dann auch eins mit einer Schreibmaschine.
Ah ja, okay. Ja. Ah, dann habe ich dich falsch in Erinnerung, aber das trotzdem verbinde ich das mit dir und ich glaube, das ist auch nicht ganz falsch.
Weil das hätte ich auch gewusst, ich weiß schon ungefähr, wo ich ausgestellt habe.
Ja, ja,
Galerie
ja.
Adam, ich kann mich kaum erinnern, aber das wundert mich, dass ich nicht mal weiß, welche Galerie.
Da war gegenüber, gab es mal eine Bar, die hieß Sayang Bar. Das hat die Silvia, glaube ich, hieß die, versucht aufzubauen. Und das war dann so ein Umfeld an, sag ich mal, Neustadt, Bohem, alte...
Ach, im Sonnenhof?
Nee, dann auf der Luisenstraße
schon
hinten.
Auf der
und da irgendwie, das war so eine Clique, wo ich dachte, da hätte ich dich jetzt rein sortiert.
Und dieser Janbar, das ist mir bekannt und trotzdem kann ich es gerade nicht zuhören.
Ja, nee, dann popeln wir da nicht sinnlos
ich
so rum.
Ich habe so Kopf, wo die Bronx war auf der Luisenstraße.
Aber dann fangen wir noch mal von vorne an zu deinem Namen. Nennt dich jemand Thomas eigentlich?
Doch, doch. Dass das jetzt so dicke gekommen ist mit Tom, ist nur, weil also auf dem Wagenplatz waren schon so viele Thomase. Und da bin ich gleich eingesprungen, weil hier, die können sich ja nicht einigen, die anderen Thomase.
Ja.
Und ich bin einfach jetzt der Tom dadurch, weil es drei Thomase hier gibt.
Ah ja,
ansonsten war das jetzt nie so. Nee, als Kind haben sie mich schon mal Tommy genannt, das wollte ich dann irgendwann nicht mehr.
Ja.
Dann gab es ja die Rockoper Tommy, dann hätte ich vielleicht nichts mehr dagegen gehabt, aber.
Ja.
Also die gab es vorher auch schon, da war ich ja 10 schon, ist das rausgekommen.
Aber okay, okay.
Es in meine Ohren kam, dran.
Und gibt's was zu Herold zu sagen?
Na, mit einer der ältesten Berufe auch, so.
Ja, der Verkünder.
Ja, auch der Bote halt so, die Post halt so.
Ja,
schnelle
ja.
Post, so. Ja. Fand ich cool, weil ich auf dem Inka-Dreh war. Die haben so auch Herold genannt, so. Die da. Staffellauf ähnlich haben die Post. Sehr schnell waren die.
Ah ja, okay.
Auf mehrere tausend Kilometer, weil die immer nur 4 Kilometer gelaufen sind und dann gab es Wechsel.
Ah ja, und dann haben die, was haben die dann übergeben?
Nur auch einfach Botschaften, aber schon für wichtige Leute.
Ja,
also
ja.
Vielleicht nicht nur für den König, aber für viele.
Okay, da warst du also mal auf dem Inka-Trail.
Genau, und freute mich, dass es dort auch Herolde gab.
Nee, das ist schön. Also, und wie hat es dich nach Dresden verschlagen?
Ich bin aus Dresden.
Verrückt. Ein echter Dresdner?
Ich bin ein echter Dresdner, ja, ja.
Okay.
Ich bin nur kurz nur weg gewesen, war ein halbes Jahr in Lateinamerika oder ein Jahr an der Ostsee bei einer Töpferin gearbeitet.
Ja. Und im Kongo und auf Madagaskar.
Ja, aber das war ja nie sehr lange.
Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Nee, ich habe auch mit Interesse gehört, dass du dich für mein BRN-Tattoo kurz interessiert hast und bei der Gelegenheit gesagt hattest, dass du auch damit was zu tun hattest. Und da flammt ja jetzt gerade die Diskussion wieder auf, Bunte Republik Neustadt gab es dieses Jahr, ist das erste Mal nicht mehr, obwohl es eigentlich hätte stattfinden können. Muss man das retten? Was ist da eigentlich los? Und du hast ja aber mit den Anfängen vor allen Dingen zu tun. Kannst du da mal das erzählen, bitte?
Na, ich habe ja das Raskolnikow gegründet mit zwei Frauen und dadurch waren wir automatisch mit integriert, also haben Programm sozusagen immer mitgeboten zum BRN. Aber hat eben auch mit der sogenannten Dachselei viel zu tun gehabt, die das ja immer organisiert haben. Oder die Leute, die Bunte Republik Neustadt, Orga war ja in der Dachselei. Mhm. Und mit denen hatte ich viel zu tun, weil es ja auch immer Sicherheitsteams gab, so wegen den ganzen Nazis Anfang 90. So. Und ja, wir Kaffeebesitzer hatten da schon immer Stress mit denen. Und mit CB-Sprung, Funk waren die alle vernetzt miteinander und haben Patrouillen gelaufen.
Ja, das war eine raue Zeit, ja.
Das war nie zu lange, muss ich mal so sagen, aber es reichte so. Es war schon Adrenalin hoch 10, also reichlich. Ich war eigentlich froh, wie schnell es wieder vorbei war.
Ja, wie viele Jahre warst du mit dabei dann?
Also Raskolnikow, ich habe es gegründet, die erste Frau, die das mitgegründet hat, die Herria, die war ganz schnell weg. Die hat gesagt, ich will nur, ach, das Gestalten hat Spaß gemacht, aber jetzt kein Geld kassieren von meinen Freunden, habe ich keine Lust. Ich musste noch ein bisschen länger durchhalten und dann gab es, das war so mein kaukasischer Kreidekreis geworden dann, das Raskolnikow, weil es gab so viel Streit. Und da hatte ich keine Lust, habe gesagt, mein Kind, das reiß ich nicht, ich gehe jetzt.
Ja.
Und dann war ich nach 3 Jahren schon weg gewesen, also, oder 4 Jahren.
Und dann hast du mit der BRN-Orga auch nichts mehr zu tun gehabt?
Ich kannte die Leute, habe aber damit nichts weiter zu tun gehabt und hatte damals ja auch nie wirklich mit denen was zu tun gehabt, außer dass ich eben ein Teil, ein Puzzle vom ganzen Spiel war. Also, und kannte die alle gut dadurch.
Ja.
Ja. Ja. So wie den König, jetzt habe ich schon den Namen vergessen.
Gregor.
Der Gregor, genau.
Und hat der Lutz Fleischer damals auch eine Rolle gespielt eigentlich?
Na, der hat ja die Blaue Fabrik gegründet.
Ja.
Und hatte damit eigentlich zu tun. Und war immer irgendwo zugange auch. Der ist ja immer, der ist wirklich so einer gewesen, der immer bis zu seinem Tod immer viel spazieren gegangen ist.
Ja.
Ja. Und das hat er damals schon gemacht.
Ja.
Also immer hat er sich irgendwo blicken lassen. Der hat auch, glaube ich, wahrscheinlich alle Ausstellungseröffnungen mitgenommen. Und
ja, der war gut organisiert. Ja.
Da bin ich immer ganz faul. So.
Und wie lange warst du jetzt schon nicht mehr auf einer BRN? Oder gehst du noch, wenn die dann mal war? Bedeutet dir was? Oder sagst du, ja, es ist mir eigentlich...
Ich bin gar nicht mehr so ein Party-Fan.
Ja.
So sehr... Also gar nicht, nie. Also muss schon immer mal was sein.
Ja.
Das ist wichtig. Und ja, es hat sich so ein bisschen ausgetauscht vom Publikum. Also man muss die Ecken finden. Da hat mir dann fast Hechtfest besser gefallen. Mehr und mehr, weil es so intimer, familiärer blieb. Und trotzdem war ich immer mal da, aber ganz sporadisch. Nie so... Also die letzten Jahre, wann ist denn das letzte Mal gewesen? Das ist ja schon 4 Jahre her, oder?
Ja, das muss 2019 oder so gewesen sein.
Und da war ich vielleicht höchstens mal spazieren, so.
Ja.
Nichts weiter, so. Ja. Aber nie, einfach nur, weil, ach, der Tag ist eh zu kurz.
Und sagst du, man muss es retten, die Bunte Republik und das Hechtfest und was da jetzt alles sozusagen nicht stattgefunden hat?
Prinzipiell ja, weil was gibt es sonst? Was Wert hat. So.
Ja.
Das andere, die Feste interessieren mich gleich gar nicht. So. Also ja. Hat schon eine gute Qualität so. Und das sollte man weitermachen, klar.
Ja, weil darum geht es jetzt so ein bisschen. Weißt du, hat sich's totgelaufen, also auch durch die Wechsel, es sind ja wahrscheinlich mehrere Generationen wechselt, alle sind 3-4 Jahre, wie du auch, irgendwie da engagiert und dann verändert sich die Situation, Kinder, Familie, Beruf, Alter, keine und irgendwie hat sich dann ausgekleckert, sagen die einen, ne? Und die anderen sagen so, warum? Es hat sich halt ein bisschen geändert. Aber ich denke auch, man sollte versuchen, da nochmal irgendwie eine Idee reinzubringen, die das Ganze überschaubar hält, aber trotzdem spannend. Also man muss sich ja jetzt nicht fürs ganze Dresdner Umland was einfallen lassen. Aber eigentlich war das eine schöne Zeit im Jahr, wo man sich, wie du es auch geschildert hast, immer miteinander absprechen musste. Sei es wegen, was macht ihr, was machen wir vorm Haus oder und dadurch ist auch was entstanden und haben sich die Leute auch erst kennengelernt, ne? Auch so nachbarschaftlich oder man hat sich, ja, das fand ich eigentlich immer knuffig, ne? Auch dann sonntags das Frühstück, was sich bis heute erhalten hat, jetzt bei der BRN war zwar ja nichts, aber trotzdem haben die ein oder anderen auf dem Gehweg ihre Tische raus und haben da am Sonntag früh gefrühstückt bis mittags und das tut so einer Hausgemeinschaft natürlich auch gut.
Naja, fast günstiger ist, wenn es so ein Selbstläufer bleiben würde, weil die Jahre, wo so viel dann die Stadt sich mit reingehangen hat und so dickes Orga-Programm drüber gestäpselt hat, das tat der Sache wahrscheinlich nie so gut. Aber es war ja so kommerziell, man konnte ja manche Abende sich gar nicht mehr bewegen, so voll war es.
Ja.
Also braucht's, in dem Fall braucht es dann schon eine Organisation.
Ja. Nee, und vor allen Dingen braucht es ein Programm. Du kannst jetzt nicht nur Essen und Getränke vor allen Dingen verkaufen. Nee. Du brauchst schon anspruchsvolle Ideen. Ne? Irgendwie Musik natürlich viel, aber auch so Straßenkunst oder Fassadengestaltung oder irgendwie sowas.
Ich weiß ja nicht, das Interesse muss ja vielleicht schon von den Machern an sich in der Neustadt kommen. Ja. Wenn das noch da ist, dann sollte man das unbedingt weitermachen. Also krampfhaft, das an den Haaren herbeizuziehen, das
nee, dann glaube ich auch richtig. Da hast du recht. Wenn man jetzt alle erst überzeugen müsste und vielleicht ist es auch an dem Punkt jetzt, wo es eine Pause braucht, ne, und wo dann was Neues wieder klein anfängt. Ne? Also jedenfalls...
Legenden sind manchmal schöner als totgelaufene Geschichten.
Ja, ja.
Ich will jetzt, weil ich das eigentlich für Raskolnikow auch so empfinde.
Ja. Die sind jetzt ja im neuen Restaurantführer, ist das aufgenommen?
Naja, aber das hat mit der Grundidee nichts zu tun. Ja. So, das ist Kommerz. Deswegen, ja. Punkt.
Und die Galerie gibt es die noch im Raskolnikow oben von der
Iduna? Ja, das ist auch städtischer Kommerz, hat auch nichts damit zu tun. Ja, okay. Das hat nie jemand verstanden. Alle wollten sich dort etablieren.
Ja.
Aber um was es eigentlich ging, ist blöd.
Um was ging es denn?
Na, mal so gesehen, warst du schon mal in Dittersbach? Da hat einer das Projekt gekauft für 1 Euro und da hat keiner gesagt, oh, der will sich hier das aneignen oder so. Und das ist ein kollektives Projekt halt so.
Ja.
Aber es gibt nie die großen Reibereien so. Es ist einfach einer da, der einen Hut auf hat, aber eigentlich nur symbolisch. Und wir hatten es ja fast immer geschafft, das Ding kaufen zu können, aber ich hätte das gerne eigentlich schon ein offenes Kulturhaus lassen, als es geblieben wäre. Ja. Es ist ja nur die Galerie, es gibt ja keine Ateliers mehr, es gibt gar nichts mehr da drin.
Also. Na, oben gibt's jetzt dann Ferienwohnungen, also schon
Ferienwohnungen oder sowas. Es ist ja auch ein Privathahn, hat ja ein Richter gekauft und die haben das ja dann geführt und haben aber wenigstens der Galerie Großzügigkeiten gelassen erstmal und so. Und das Kaffee, was aber auch normal ist, aber ich hätte gerne so eine eher ein Trotzdem gehabt, auch so.
Mhm.
So in der Art, eine urische Kneipe halt so, wie es mal war. Und gut, die Küchenqualität, da bin ich immer dafür, dass die steigt, die Qualität. Aber wie ist es damals so
mit Küchenqualität, genau. Und also als sie dann den Sand aus dem Barbereich rausgemacht haben, habe ich auch gedacht, jetzt reicht's, jetzt nehmt ihr hier.
Aber das fand ich okay, das war ja nur eine Notlösung. Keiner weiß ja die Geschichte, warum da Sand drin ist.
Warum war da Sand drin, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre?
Weil wir aufmachen wollten und wir hatten es nicht geschafft, einen Fußboden abzuschleifen. Da war ein original schöner Holzfußboden drin, von 1870. Und da habe ich gesagt, ach, ich habe da in Westberlin so eine Kneipe gesehen, da war Sand drin, das ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen, auf meinem.
Ja.
Komm, wir machen das jetzt auch. Und dann war das die Nummer 1 fürs Raskolnikow erstmal. Schon noch mehr, auch was wir so selber gestaltet haben, aber der Sand war irgendwie sehr wichtig geworden.
Naja, und hat ja auch zur Neustadt gepasst, ne? Weil das ja drunter alles Sand ist. Und ich weiß ja dann noch, dass in der Planwirtschaft oder sowas und so weiter war ja auch Sand am Anfang, als die noch vorne drin war.
Ja, weiß ich gar nicht. Und ich hatte dann auch immer Angst gehabt, ich hatte ja wirklich, ich wusste ja noch nicht so viel vom Kapitalismus, ich dachte, wenn die da die Kneipe das rauskriegen, dass wir das von denen geklaut haben, die Idee, da kriegt man dann Ärger.
In West-Berlin.
So ein Quatsch ging mir dann auch noch durch den Kopf.
West-Berlin.
Genau, in West-Berlin.
Ja, Hauptsache, du hast den Sand dort nicht geklaut.
Ne? Nee, ne.
Wer weiß, wo die das her hatten.
Und das war immer viel Arbeit. Man musste den auch alle, eigentlich alle 4 Wochen raushauen.
Ja, okay. Also es hat nicht gereicht, den durchzukehren.
Zumal wir ja die Haustiere, also Katzen, eigene Katzen waren da unterwegs. Ach, die haben dann natürlich auch
Katzen da reinge-
Aber auch Hunde, die Gäste mitbrachten. Konntest du auch nicht verhindern, wenn die da mal reingepinkelt haben oder noch mehr.
Ja gut, bei so einer Bar... In den Anfangszeiten, in den wilden Ende 80er, Anfang 90er, kann ich mir schon vorstellen.
Und der Straßendreck und das war dann immer, wenn man dann keine Zeit und Lust hatte, war es dann nicht mehr schön.
Du, aber das war doch eine Besetzung ganz am Anfang, oder nicht? War das eine regelrechte Hausbesetzung?
Nee, das war so eine stille Besetzung, aber das war schon eine coole Nummer. Das war ja 1987.
Ja. Und dann habe ich ja gehört, dass ihr dann sozusagen von der Kunsthochschule wie ein bisschen ein Label bekommen habt, dass man euch lassen kann, weil das wäre ein Projekt, das wäre eine Außenstelle oder irgendwie sowas.
Naja, das haben wir dann auch immer noch ein bisschen so dazu betitelt, aber wir sind ganz normal zur Wohnungs... wie hieß denn das gleich? Kommunale Wohnungs...
Ja, ich war leider nicht da
dabei. Und da sind wir hingegangen und haben... Ach so, nee, das war vorher so. Das war das Tolle. Da war eben so auch Zwinger-Trio vorher schon drin, die sind aber alle rausgegangen. Das war voll bewohnt, das wurde leer, weil die wollten dort die ganze Straße, wo der Spielplatz jetzt ist, dort hatten sie schon weggerissen. Die wollten ja gerne die Neustadt komplett machen, platt machen. Andere wollten zumindest, dass diese schmalen Gassen verschwinden.
Ja.
Und dort haben die ja ein historisches Restaurant weggerissen, was in keinem schlechten Zustand war. Also da, wo der Spielplatz jetzt ist. Bei uns wurde leer gekauft, also die haben die gut bezahlt sogar, also die haben die ganz normales Geld gegeben, was es wert war zu DDR-Zeiten und haben die Leute rausgewohnt. Und der Thomas Reichstein hatte ein Atelier drin und der hat uns Bescheid gesagt, wenn der Letzte gegangen ist, kommt ihr. Und dann sind wir alle gekommen und haben das bewohnt. So. Und dann kam das Baukommando, aber die waren ganz entspannt, die guckten überall, ach, hier wohnt noch welche, da gehen doch wieder. Und dann sind die wieder gegangen, ganz simpel.
Okay, ja, schön.
Und dann sind wir zur Wohnungskommission gegangen und haben gesagt, hier kriegen wir einen Mietsvertrag, das haben sie nie gemacht, aber einen Nutzungsvertrag oder eine Duldung. Wir konnten uns anmelden dann dadurch. Und das reichte, dann war es ja schon 89.
Wann habt ihr gewohnt und gearbeitet dort?
Genau, und das war eine wunderschöne Zeit so. Also so hätte es eigentlich weitergehen sollen. Diese Notlösung, Kneipe zu machen, waren unsere Existenzängste.
Ja, weil er irgendwas verdienen muss.
Ja, das war aber auch Quatsch. Wir hätten uns ja auch irgendwie Hartz IV, Arbeitslosengeld damals holen können oder so. Und, aber irgendwie hatten wir alles ganz komische, also manche extrem. Also ich weiß nicht, wie viele da richtig blöde Ängste hatten.
Naja, es war ja dann auch alles im Umbruch irgendwann, ne?
No, aber das war ja noch nie, der Kinder hat nichts bekommen, so. Das ging ja schon irgendwie. Und wir haben ja nicht viel gebraucht, wir haben ja mit nichts gelebt in der DDR. Und so weiter, ja.
Das ist jetzt ein Stichwort, weil du auch vorher nochmal so auf bestimmte Kunst eingegangen bist. Was hast denn du da gearbeitet oder was für Kunst hast du damals gemacht und was machst du heute?
Ja, zu den DDR-Zeiten habe ich wirklich eigentlich immer noch viel zu viel Ehrfurcht gehabt vor der Kunst.
Ja.
Habe die Künstler aber viel zu sehr hochgeguckt, hatte viele Freunde zwar. Habe ja auch bei Künstlern, ich hatte immer so Hilfsjobs bei Künstlern. Wie beim Cäsar Lagerei oder beim Lutz Fleischer, Steffen Fischer.
Ja.
Also auch, es ist kein Fleischer, sondern Fischer. Ja. Und. Ach ja, und bei der Dürde Michaelis, bei der Töpferin, da habe ich aber richtig gearbeitet. Also. Aber damit man vor der Stasi in Ruhe gelassen wird, wegen einer Anstellung. Also. Und habe eigentlich Keramik gemacht. Es war aber so schwierig, eine Lizenz zu bekommen, also so eine Markterlaubnis zu verkaufen, mehr hat man nie bekommen. Und da war ich aber gedeckelt damit. So. Weil das hat keiner kontrolliert, wie viel du auf dem Markt verkauft hast.
Verstehe. Mhm.
Aber an die Kunst habe ich habe schon auch ab und zu mal Kunst gemacht, also Keramik dann aber mehr. Und auch schöne Sachen, stehe ich immer noch dazu, denke immer, Mensch, cool, was du damals gemacht hast. Stark. Aber bin nie in die richtige Kunst eingestiegen, habe dann eigentlich erst nach der Wende, da hatten wir ein Franzosenprojekt vom Raskolnikow, Und da habe ich dann einfach mitgemacht. Installation, Schrottplastiken und solche Sachen.
Ja, schön, ja.
Und dann langsam die Malerei noch mehr und mehr mich probiert und ja. Und immer wieder mal Keramik auch. Aber Installation mag ich schon so am ehesten. Da bin ich am routiniertesten, sagen wir mal so.
Okay.
Ja.
Und heutzutage?
Naja, jetzt hat es ein bisschen eingeschlafen, aus Zeitmangel.
Ja.
Aber nie. Also irgendwie, ja doch, ich fange gerade an, ein bisschen zu entmisten zu Hause, weil ich habe so viel gesammelt, auch was ich für Installationen immer nehmen wollte. Merkst du, das kannst du abhaken, lass mal jetzt, mach dir mal ein bisschen Platz.
So viel Installation kriegst du nicht mehr hin.
Nee, das muss auch frisch sein. Manchmal ist es so schöner, man findet es und dann baut man es.
Ja, es ist eine Inspiration, manchmal, so kenne ich es auch, dann schnappt man sich was und wenn aber dann, irgendwann ist der Inspirationszenit überschritten und dann ist schon,
genau,
ja, dann wird es, dann ist so eine wehleidige, so ein wehleidiges Objekt, was einen immer anschaut und ein schlechtes Gewissen macht.
Ich bin auch ein brennender Ökologe halt so, deswegen mag ich natürlich auch eigentlich auch mit Recyclingmaterial am liebsten zu arbeiten. Eigentlich, das ist natürlich auch noch ein Grund. Ne?
Mhm. Ja. Ja, und dann habe ich ja jetzt gesehen, deine Fotos, das ist ja auch nicht schlecht, sage ich mal. Aber das ist auch selber beigebracht, dann Fotografie. Und da gibt es jetzt im Moment nämlich eine Ausstellung im Weltclub, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fotos vom Tom Herold aus Madagaskar. Also hauptsächlich eben Personen, die du dort eingefangen hast. Situationen auf der Straße, aus dem Alltag.
Porträts, im weitesten Sinne Porträts. Ja. So, hat mich ja dann am meisten interessiert. Das war aber auch so, die waren so sehr, sehr offenherzig so dafür.
Nee, man sieht da schon auch wirklich beeindruckend, also finde ich, nah kommt man den Menschen durch deine Bilder.
Ja, ich habe zwar 1980 schon mal mit Analog ein paar Jährchen gearbeitet, das habe ich dann aber eben gelassen, habe dann mit Keramik angefangen. Und aber dann habe ich immer noch den klassischen Blick. So.
Ja.
Aber eben nicht nur, das stimmt nicht. Ich merke schon so, ja, warum ist das so? Ich mag dann immer mal gucken, was die Neuen so, wie die damit umgehen. Manches finde ich so schnottrig und rotzig und sowas. Verstehe es dann nochmal neu und probiere dann auch selber aus und merke, ah, so interessant. Nee, kannst du schon auch mal machen halt. Das muss nicht alles so. So klassische Stil, so wie der Günther Starke zum Beispiel so.
Ja.
Bildaufteilungen, so bestimmte Formenordnungen und so.
Das was ist die alte Schule.
Sicher.
Ich finde es immer noch natürlich eine ganz andere Herangehensweise als das, was heute ist, wo du gar nicht mehr weißt, was alles bearbeitet ist und was sozusagen also vorneweg da war. Was wurde eigentlich aufgenommen, ne, und was ist, das hat manchmal, glaubt man sich schon fast gar nicht mehr.
Ich habe mich noch schwer mit der ganzen neuen Fotobearbeitung. Ja. Die geht so einfach am Computer. So. Also das, was man im Labor gemacht hat, so, ist für mich spannender nach wie vor, obwohl ich es auch nie mehr mache.
Ja.
Das ist schon ein Riesenaufwand. Aber kann ich allen empfehlen, die analog anfangen. Es gibt immer wieder welche, die nämlich wieder anfangen mit analog. Mhm. Geht ins Riesa e.V. Die haben ein tolles Studio.
Ja. No. Genau, na klar, weil das hat natürlich auch eine andere, löst andere Gefühle aus, jetzt bei einem selber, der man es macht. Ne?
Ja.
Diese Befriedigung ist, glaube ich, anders, als wenn du jetzt im Computer oder gar auf dem Smartphone die Helligkeit runter hoch und aus dem Sonnenaufgang einen Untergang gemacht hast und die Schatten nochmal wegretuschierst. Das, ja, will es jetzt nicht verächtlich machen, das ist natürlich auch eine ganz krasse Sache, aber jetzt mit so einem Labor zu arbeiten und sich da reinzuarbeiten und dann...
Das ist aber auch ein viel zu langer Weg, mal so gesehen. Ich war da auch nur... Ich habe aber auch das pure Foto auch gemocht. So.
Ja.
Und nach wie vor auch, obwohl ich schon mit der Fotobearbeitung immer mal was mache, aber auch nur ganz einfach. Ich mag schon beim Blicken, beim Gucken eigentlich das Foto schon bekommen zu haben. Halt so.
Ja.
Das ist mir immer am liebsten so. Ja, aber viele, gibt ja einige, die analog totale Fans waren, wie Wenders hat auch lange gesagt, ich mache das nie so. Und jetzt ist er bei der ganzen modernen Filmtechnik vorne an. Halt,
ja, so. Völlig angekommen. Ne?
Ja, ja. Der Harald Hauswald, den kennen ja auch viele. So. Der Fotograf, der hat auch ewig analog fotografiert. So Berliner Typ, der im Underground cooles Zeug gemacht hat. Jetzt macht er auch mit dem Smartphone deine Fotos.
Nee, klar, das hat andere Reize. Ne?
Aber einem sagt er eben auch wegen den Schnappschüssen.
Ja, eben. Du bist eben, du siehst was und zack.
Mit der Kamera bist du erwischt schnell. Ja. Das ist dann schwierig. Und das war in Madagaskar so schön, das war nicht so schlimm. Die waren da offen.
Ja.
Wo ich im Kongo war, war es nie so. Da habe ich fast eine Schlacht in der Bar erlebt. Weil
du jemanden aufgenommen hast?
Nee, das war mein Dolmetscher. Hat ein Bier mal getrunken und da war der gleich betrunken. Und dann hat er irgendwie mutig die Kamera gezückt von mir. Und weil die da immer so mit ihren Freundinnen hingehen heimlich, da haben die irgendwie hauptsächlich deswegen Angst, dass das Foto das dann
ja, dass das enttarnt. Dann rauskommt.
Das war schon. Aber auch auf der Straße, das war immer schwierig.
Okay, aber Madagaskar, da sind ja wahrscheinlich noch seltener Besucher und Besucherinnen als im Kongo. Obwohl.
Nee, da wo ich war beim Todi mitten in so einer Dschungelstadt, die haben noch mehr. Also gut, dort gab es ein paar NGOs und so, ja. GEZ hat da gearbeitet, aber Touristen gar nicht.
Okay. Und was hat euch dann dahin verschlagen? Also Todi, das
Todi ist... Todi hat dort gearbeitet als ja. Förster und hat nur gesagt, wenn du willst, kannst du dich einladen, kommst du mal. Und dann habe ich mir auch gedacht, Vierteljahr, warum habe ich das gemacht? Das war trotzdem interessant, aber es war Stress vor dem Herrn.
Ja.
So einen warmen Ort habe ich noch nie erlebt. Also es war immer irgendwie 36 Grad.
Ei, ei, ei.
Und nachts, es ging nie runter. Zum Glück war Regenzeit. Das war mal ein Segen.
Na, ist aber alles voll mit Pfützen dann, so stelle ich mir es vor.
Ja, aber es war irgendwie dann, das hat mal eine Stunde geregnet oder das hat mal eine halbe Nacht, aber es war dann immer alles weg wieder. Aber Pfützen, ja, ja. Schlimmer, die Straßen verschwinden ja dann regelrecht. Und die Technik, die Straßentechnik ist oft sehr einfach.
Okay.
Keine Lösung. Wenn es trocken ist, staubt es und wenn es regnet, schwimmt dir alles weg.
Und was hast du dann gemacht das Vierteljahr? Hast du mitgeholfen?
Nee, oder? Ich habe eigentlich ganz viel fotografiert. Ja. Es ging da, ich hatte einen Fotoauftrag sozusagen für den Minister da von der Union, die vom Bundesland. Nee, das war dort eine Provinz.
Ja. Ja. Ah ja, okay.
Genau.
Okay, also da hattest du auch die Aufgabe und der Todi war. Hat den Wald, den Regenwald wieder aufgeforstet?
Naja, der hat auch landwirtschaftliche Lösungen mitgesucht.
Halt, ja. Ne?
Und durch den Bürgerkrieg haben die es möglicherweise auch verlernt, aber an sich auch gar nicht richtig gelernt, weil die mitunter dort im Dschungel einfach vom Wald gelebt haben.
Ja.
Und durch den Bürgerkrieg keine Lust mehr hatten anzubauen, weil egal wer gerade kam, ob es die Rebellen oder die Armee war, wurde geplündert. Ja. Und dann sind die alle nur noch jagen gegangen. Hm. Ja. Und Todi wollte den dann so wie Kaninchenzucht überstülpen.
Ja,
sie
ja.
gewinnen dafür. Und Gemüseanbau und all solche Sachen. Das hat er auch gemacht. Also nicht nur Waldbepflanzung.
Und das war ja für den Verein Ranuala oder
war nee, das war, nee. Da hat er einen richtigen Job gehabt bei der GIZ.
Bei der GIZ, ja.
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Also ein Todi werde ich dann auch mal hier vor dem Podcast.
Ja, ja, mach das mal.
Zerren
das
und nochmal schildern lassen.
Ja, ja.
Was das war.
Und Ranuala, die haben verschiedene kleine Reststücke Regenwald gerettet sozusagen. Und wir sind auf der Suche nach neuen Reststücken und dann musst du auch mit denen in Vertrag kommen und,
ja.
Und das wird dann schwierig. Also, es ist viel Arbeit.
Also, die werden aufgekauft von dem.
Nee, das muss dann die Dörfer, die Gemeinde, die Chefs dort aus der Region müssen interessiert sein, ja sagen und müssen aber einen eigenen Verein auch haben und müssen auch das Know-how ein bisschen mitbringen. Das ist nicht so viel, aber, ja. Aber ein Stück müssen die schon dann auch Buchführung machen.
Ja.
Weil wir kriegen das Geld irgendwo her. Und nicht nur Nord-Süd-Brücken, aber die sind alle bürokratisch.
Ja,
und,
klar.
Und wir müssen da genau abrechnen können.
Also über den Verein werde ich mich dann auch nochmal unterhalten. Das ist nämlich wirklich auch spannend. Aber okay, vom Prinzip her verstanden. Geht um Wald in Madagaskar. Nochmal ein bisschen zurück aus Madagaskar, wieder nach Europa, nach Dresden. Was findest du gut hier und was schlecht?
Ich merke es immer, wenn ich in Berlin bin, wieder. Es gibt irgendwas Verspanntes hier. So. Das ist so, irgendwas, es ist einfach konservativ zu sehr.
Ja.
Aber es gibt eine nette Szene und eine nette, ist auch das falsche Wort dafür, eine sympathische, die auch gut was macht halt. Aber es ist zu wenig halt. Hm. Und ja, die Stadt ist so an sich auch toll, obwohl, nee, es ist eine Hassliebe auch, wie ich hier bin.
Verstehe. Das verstehe ich gut.
So, und andererseits sage ich schon mal, ich hätte den Absprung mal hinbekommen sollen, war aber nur kurz, weil man sollte schon dann mal seine Stadt hinter sich lassen. Aber jetzt bin ich so ein Betrachter, das finde ich auch ganz schön interessant. Mhm. Also ich habe auch Bilder noch, wie ich 3, 4, 5 Jahre alt war, wie das alles mal aussah. So. Und das hat sich ja so frappierend verändert. Also man hatte wirklich viel gesehen von der zerstörten Stadt noch von 45. Also in meiner Kindheit. Mhm. Wir haben schon noch in Ruinen gespielt und Brachen en masse gehabt, wo kein Haus stand. Das waren kleine Wälder, so. Das war auch schon interessant. So um Canaletto-Straße, Josefstift, die Ecke. Gab es genug Ecken, da standen keine Häuser. Da war ich, bin ich zur Schule, bin ich durch den Wald. Für mich war das ein Wald.
Ja.
Das war aber eigentlich nur...
Ja, auch als ich ja noch vor... starken 20 Jahren hierher gezogen bin, wurden ja auch hier noch überall Kriegsschäden beseitigt.
Ja, ja.
Und da habe ich mich immer gewundert, warum die Dresdner so eingebildet sind, dass es so eine schöne Stadt ist. Weißt du, wenn ich da hier rumgefahren bin, manchmal habe ich eher so Mitleid bekommen. Habe ich gedacht, oh je, einerseits so hässlich wieder aufgebaut, andererseits noch total zerstört.
Ja.
Und zum Dritten völlig museal, weißt du, wo du dann denkst, oh ja, das ist aber jetzt ein bisschen arg kitschig.
Das ist ja das Tragische, dass die barocke Fraktion, Augustus Starken, die Fraktion hat irgendwie gewonnen. Die wollen, also es läuft viel zu, in die Richtung, da läuft auch viel zu viel Geld hin, so, also fließt zu viel Geld hin. Das war ja 90 so, ging es ja auch darum, dass die junge Kunst auch ein Galeriehaus zum Beispiel, Stella, ja, es ging es um Stella. Keine Chance, nix so. Oder was sie mit der Australe gemacht haben, wie sie das wegrationalisiert haben auf so eine kleine Fläche, das ist einfach unverantwortlich so. Mhm. Wollen aber immer Kultur, nee, was wollen sie werden? Welt?
Sie wollten es, Kulturhauptstadt.
Kulturhauptstadt.
Wollten wir werden. Und
aber das hatten, ja nee, Kulturhauptstadt ist ja immer eher, dass man eine Chance bekommt, ne? Jetzt hat es ja Chemnitz bekommen, oder?
Chemnitz wird es, genau. Ja, das werden wir auch sehr gespannt sein.
Dann haben sie es ja gar nicht mehr falsch verstanden. Aber ich denke immer so, wir wollen aber auch schon eine weltoffene Stadt sein und da fehlt eine Menge. Also weil mit der modernen Kunst haben wir es zu wenig. Ja, alles Bild zu schwierig.
Ach, ist richtig. Tom, wir sind fast am Ende. Jetzt möchte ich dir noch meine Lieblingsanekdote erzählen. Hoffentlich habe ich die mir nicht auch falsch behalten. Wie die Geschichte mit der Schreibmaschine. Aber als wir die Scheune übernommen haben, da haben wir mit einer Silvesterparty angefangen. Und die ist wirklich auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil da gleichzeitig das erste und das einzige Mal Schaubudenwinter draußen war. Und mit Mühe und Not haben dann der Paul Simon und ich irgendwann am späten Morgen die Scheune abgeschlossen und waren wirklich froh, alles einigermaßen unbeschadet überlebt zu haben. Und da hat irgend so ein wirklich noch in Feierlaune befindlicher Typ an die Eingangstür gerüttelt, in dem Moment, wo wir raus wollten und endlich nach Hause gehen. Und dann haben wir dir verklickert, dass jetzt wirklich vorbei ist. Und dann hast du gesagt, ihr Studenten, ihr seid doch... Kannst du dich da noch dran erinnern?
Das kann ich Uni gewesen sein.
Doch, da bin ich mir fast sicher. Aber das,
obwohl das,
ich verbinde das mit dir, weil das würde passen, weißt du,
Nee, wieso, warum sollte ich euch beschimpfen als Studenten? Also ich hatte ja nichts gegen Studenten, deswegen.
Also. Aber wir waren so die, weißt du, die, dass jetzt sogar die Scheune zumacht, obwohl.
Aber du musst mich ja mit jemandem verwechseln, weil
es um 8:30 ist.
Du hast ja gedacht, dass ich dort diese Schreibmaschine ausgestellt habe, da hast du ja vielleicht auch ein Gesicht dazu. Also dann gibt es vielleicht noch jemanden, der...
dem eher entspricht.
Ja, vielleicht. Also müssen wir den nochmal suchen und auch vor einen Podcast zerren. Aber ich bin mir, also das lösen wir jetzt nicht auf. Aber ich hatte dich, und das fand ich sehr respektabel, weißt du, weil das mir natürlich auch ein bisschen peinlich war, dass wir schon 8:30 sozusagen abgesperrt haben und die Party vorbei war. Ne? Und
das, aber vielleicht war es, ne? Am Ende war ich da auch enttäuscht, weil ich noch was erleben wollte.
Das so, genau.
War das 90, 91, 92?
Nee, das war 2007. Ach 2006 Gott. Auf 2007.
Ach Gott, was war denn da? Da war ich ja schon auf dem Wagenplatz, da bin ich eigentlich gar nicht mehr dahin gegangen.
Ja, okay. Und dann wolltest du noch einmal gucken und dann warst du enttäuscht.
Das ist das Ding, weil wir haben dann, ich war alles dort, wir hatten unsere Kneipe dort, wir hatten unsere Partymeile, ich hatte meine Werkstatt da.
Ja, du musstest dort nicht mehr raus.
Ich musste da gar nicht mehr weg. Ich hatte meine Boote, bin Bootfahren gegangen. War alles nee, da.
Schön, also das vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal drüber, über alternative Wohnmodelle, Wagenplatz und so weiter und mit dem Tutti unterhalte ich mich, das habe ich jetzt auch mitgenommen als nächste Frage und da bedanke ich mich bei dir und bei allen, die uns zugehört haben. Das war's mit Dresden in echt mit Magnus Hecht. Schönen Tag noch.
Ja, ich danke auch für das Gespräch, für das Interview und ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.